Liebe Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi, der Herr ist treu. In dieser Gewissheit bestärkt der Apostel Paulus die Gemeinde in Thessaloniki, einer griechischen Hafenstadt, die heute nur noch Saloniki heißt. Vor einigen Wochen ging es hier im klassischen Gottesdienst um die erste Gemeinde auf europäischem Boden, die Paulus gegründet hatte. Das war die Gemeinde in Philippi, um die Leiterin Lydia. Das kleine Missionsteam, bestehend aus Paulus, Silvanus und Timotheus, zog, nachdem es in Griechenland gelandet war und Philippi besucht hatte, nicht wieder zurück nach Asien, sondern von Philippi weiter nach Westen. Und so stießen sie bald auf Thessaloniki. Paulus und sein Team waren relativ lange in dieser Gemeinde, einige Monate. Der Start dieser Gemeinde war auch schwierig. Es gab Anfeindungen, trotzdem wuchs die Gemeinde rasch. Manche der Gemeinden, die Paulus gegründet hat, erwähnt er ja später nie wieder. Die waren dann autark, kamen ohne ihn gut zurecht oder hatten andere Missionare und Apostel, an denen sie sich orientieren konnten. Oder aber, das gab es auch, die Gemeinde starb wieder ab, wie die Gemeinde, an die der Galaterbrief gerichtet war. Die existierte nicht lange, sie verlor die klare Linie und fiel irgendwann auseinander. Aber mit manchen Gemeinden hatte Paulus lebenslang eine starke Verbindung. Auch wenn er, der Apostel und Missionar, der Wanderer im Auftrag des Herrn, sich längst verabschiedet hatte und wieder zu anderen Gemeinden und Aufgaben ging, da war ein Band, das bestehen blieb. Die stärkste Beziehung hatte Paulus zu den beiden ersten schon genannten Gemeinden, die er gegründet hatte, der in Philippi und der in Thessaloniki. Denen schreibt er Briefe, die unterstützt er immer wieder und er selber bekommt Unterstützung. Zwischen Paulus und diesen beiden Gemeinden herrscht ein Geben und Nehmen, Mitsorgen und Mittragen. Man denkt aneinander, betet füreinander, ermutigt einander im Wissen um die gleiche Berufung, auch wenn Apostel einerseits, Gemeinde andererseits verschiedene Aufgaben haben und sich selten sehen. Diese innige Beziehung wird deutlich in den paar Zeilen, die der Predigttext sind, den die Kirche für den heutigen Sonntag vorschlägt. Ich lese aus dem zweiten Brief des Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde, wie bei euch, und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Ihr Lieben, wie persönlich dieser Text ist, merkt man an den vielen Personalpronomen, deutsch den persönlichen Fürwörtern. Wir, ihr, uns, euch. Die wechselseitige Beziehung eines Apostels und seiner Gemeinde wird hier spürbar. Ich lese den Text noch einmal, achtet auf die Personalpronomen. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch und dass wir erlöst werden von den falschen und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Ihr betet. Ziel des Betens ist, dass das Wort des Herrn läuft wie bei euch und wir erlöst werden. Und ihr vertraut. Ziel des Vertrauens ist, dass ihr tut, was ich euch gebiete. Neben den Personalpronomen fallen die vielen theologisch schwer gefüllten Hauptworte auf. Das ist wie so oft bei Paulus so eine richtige Wolke von Hauptworten. Wort des Herrn, Glaube, Treue, Vertrauen, Liebe, Geduld, Bewahrung, Stärkung. Meine Oma hat mir mal gesagt, Bub, wenn du redest, benutz nicht so viele Hauptworte, das verwirrt die Menschen. Paulus hatte offenbar eine solche Oma nicht. Der Text hat so viele Themen. Uns ist das aufgefallen, als wir überlegt haben, welche Lieder passen würden zum Text. Wir haben gemerkt, alle Lieder passen. Paulus liebt eine Aneinanderreihung von Hauptworten und viele Themen auf kleinstem Raum. Deshalb, liebe Bibelleser, wenn ihr einen solchen Text vor euch habt, achtet auf die Verben, auf die Tätigkeiten. Sowas sagt man normalerweise bei einer Predigt nicht, aber ihr habt schon gemerkt, in den letzten Wochen und Monaten meine Predigten gleichen immer mehr Bibelarbeiten oder Anleitungen zur Bibelarbeit und weniger einer klassischen Predigt. Wenn ein Theologiestudent oder eine Vikar sowas sagen würde, wie ich jetzt in einer Predigt, würde man ihm sagen, das ist eine Vorüberlegung zur Predigt, aber keine Predigt. Aber mir ist wichtig, ihr Lieben, und ich hoffe, ihr merkt das, dass ihr angeleitet seid, dass ihr wisst, wie ihr mit dem Wort Gottes umgeht, dass ihr euch das erschließt. Ich sehe euch viel eher als Bibelleser, denn als Predigthörer. Achtet auf die Verben. Das hilft euch, einen biblischen Text zu erschließen und auf das Wesentliche zu achten, sonst verliert ihr euch im Vielerlei. Und manche Bibelleser machen ja einen großen Bogen um die Paulusbriefe. Auf die Verben kommt es an. Hier im 2. Thessalonicher Brief, in diesen 5 Versen, gibt es jede Menge Aufforderungen, etwas zu tun. Wer tut was? Erstens, was soll die Gemeinde aktiv tun? Und zweitens, was tut Christus für die Gemeinde? Wo ist er aktiv und die Gemeinde kann passiv bleiben? Das sind die beiden Leitfragen. Erstens, was tut die Gemeinde? Und zweitens, was tut der Herr? Ich lese noch einmal den Text. Ein drittes Mal lese ich ihn vor. Und jetzt achtet auf die Verben. Achtet auf das, was die Gemeinde tun soll. Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch und dass wir erlöst werden von den falschen und den bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Aber der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir haben aber das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Also, 3 Dinge soll die Gemeinde tun. Ist es euch aufgefallen, was die 3 Verben sind? Beten und preisen und tun. Beten, preisen und tun. Genau da gehen wir jetzt entlang. Silvanus, Paulus und Timotheus sind auf die Rückendeckung der Gemeinde angewiesen. Deswegen ist das Erste, was sie sagen, das erste Wort gleich betet. Als Missionare und Apostel stehen sie auf verlorenen Posten, wenn keine Gemeinde im Hintergrund ist, die für sie betet. Und deswegen fordert Paulus in fast jedem Brief auf, betet, betet für uns, betet für mich, betet, dass das Wort des Herrn laufe wie bei euch. Denn die Gemeinde liest die Bibel. Interessant ist auch, dass die Fürbitte der Gemeinde sich nicht auf das persönliche Wohlergehen der Apostel beziehen soll. Er sagt nicht, betet für uns, dass es uns gut geht oder dass wir bewahrt werden. Er sagt, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Betet für uns. Das ist eine immer wieder zu hörende Bitte in einer lebendigen Gemeinde. Beten wir füreinander. Ich bete für dich. Wenn der eine dem anderen so etwas sagt, ist das wunderbar. Dieser Satz klingt wunderbar. Viel schöner als viel Glück, mach's gut, halt uns Hals- und Beinbruch. Ich bete für dich. Wir beten für euch. Ich wünsche für euch, dass ihr immer mehr eine Gemeinde werdet, in der ihr füreinander betet. Menschen werdet, für die das selbstverständlich ist und die das auch sagen, die das einfordern von den anderen, betet für mich, aber die das auch selbst sagen, betet für mich. Nee, die das selbst auch anderen zusagen, ich bete für dich, so habe ich das gemeint. Der Gebetsbogen ist eine wunderbare Sache, gerade für diejenigen, die sich das noch nicht so trauen, zu sagen, bete für mich. Die können hier ihr Anliegen aufschreiben. Kein Anliegen, was da hängt, wird vergessen. Es gibt einen regelmäßigen Gebetsdienst. 5 Frauen aus unserer Gemeinde beten jede Woche die Gebete, die dort hängen. Und wir sind auch aufgefordert zu beten für die Christen, die wir nicht persönlich kennen. Für die Apostel und Wanderprediger, die es heute unter uns gibt. Auch für die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Wir denken hier, wir wollen denken oft an Open Doors. Und vielleicht ist euch aufgefallen, auf dem Schriftentisch gibt es ja diese Hefte, wo Open Doors berichtet jeden Monat über ihre Arbeit. Und in der Mitte steht da Gebetskalender. Und für jeden Tag des Monats gibt es ein spezielles Gebet. Das ist eine Gebetshilfe. Macht das an eure Pinnwand, dann denkt ihr jeden Tag an Christen, denen es nicht so gut geht wie euch. Das Zweite, preist das Wort. Das ist das Zweite, was die Gemeinde tut, nicht tun soll, sondern tut. Sie macht es schon. Er sagt ja, dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch. Die Gemeinde in Thessaloniki preist das Wort des Herrn. Paulus wünscht sich, dass es auch anderswo so sein soll. Für uns ist das eine ungewohnte Formulierung, das Wort des Herrn preisen. Wir preisen unseren Herrn In Liedern, das sind wir gewohnt, aber das Wort des Herrn zu preisen, die Heilige Schrift, die Lehre zu preisen, das ist ungewohnt. Von den Juden können wir es lernen, wie das geht. Die preisen, ehren das Wort des Herrn. Wie kostbar ihnen die Heilige Schrift ist, sieht man daran, dass sie im Gottesdienst aus der Tora-Rolle so lesen, dass sie nicht direkt mit dem Finger oder der Hand die Tora-Rolle berühren, sondern sie benutzen einen goldenen Stab, eine goldene Hand dafür. Beim Fest Simchat Torah geht es um die Freude an der Heiligen Schrift. Da wird gefeiert und getanzt und gejubelt und gesungen und getrunken mit den Tora-Rollen in der Hand. Wir haben das in Galiläa erleben können, als wir 1997 eine Gemeindefreizeit in Israel hatten. Schon von Weitem, schon außerhalb des Dorfes, konnte man den lauten Gesang hören. Wenn man daneben näher gekommen ist, hat man sie gesehen, wie sie sich immer wieder im Kreis drehen mit den Tora-Rollen in der Hand und singen, bis sie high sind. Das Wort des Herrn preisen. Das Wort des Herrn preisen heißt das Wort von Jesus Christus preisen. In diesen Paulusbriefen, wenn von Herder die Rede ist, ist das Kyrios griechisch, das ist Jesus Christus. Stellt euch mal vor, die damaligen in Thessaloniki sollten das Wort des Herrn preisen, obwohl sie keine schriftlich überlieferten Worte schon hatten von Jesus. Sie hatten noch nicht das Neue Testament, sie hatten nur das Alte Testament und haben liebevoll im Alten Testament Jesus Christus entdeckt, ihn herausgelesen zwischen den Zeilen. Und wir haben die ganze Bibel, das Alte und das Neue Testament in so vielen Übersetzungen. Das Wort des Herrn preisen, wenn uns diese Formulierung noch immer unbekannt ist, dann hilft uns die Übersetzung Hoffnung für alle. Da wird das Wort des Herrn preisen übersetzt mit das Wort des Herrn mit Dank annehmen. Preisen ist mit Dank annehmen. Wann habt ihr zuletzt mit Dank das Wort des Herrn angenommen, Gott dafür gedankt, dass ihr sein Wort habt? Die in Thessaloniki haben das Wort des Herrn gepriesen, das haben sie getan. Gelaufen ist das Wort des Herrn von selbst. Das tut das Wort des Herrn aus Selbstwirksamkeit, dazu später mehr. Drittens, tut das Wort. Also erstens, betet. Zweitens, preist das Wort des Herrn. Und drittens, tut das Wort. Ein Kollege von Paulus, der Apostel Jakobus, der sagt es uns so deutlich wie kein anderer, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter. Und Paulus drückt es so aus: Wir aber haben das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. So würde heute kein Wanderprediger mehr formulieren, auch kein Pfarrer, erst recht nicht. Uns klingt das zu vollmundig und überheblich. Aber damit ist nicht gemeint, dass alle nach der Pfeife des Paulus tanzen sollen. Ihr werdet diese Aussage verstehen, wenn ihr bedenkt, die Gemeinde in Thessaloniki bestand aus Babychristen. Die waren vor kurzem erst zum Glauben gekommen. Die brauchten eine klare Orientierung und sie waren keine Juden. Das heißt, sie kannten die ganze Geschichte des Volkes Gottes mit seinem Herrn ja nicht. Sie kannten die Heiligen Schriften gerade nur ganz kurz und ansatzweise das Alte Testament. Sie stammten ja aus einem heidnischen Umfeld. Sie kannten nicht die 10 Gebote, die Psalmen. Sie hatten keine Heilige Schrift, sie hatten den Apostel und seine Worte waren für sie die Heilige Schrift. Und dazu kommt noch, dass sie im Unterschied zu den Juden, die alle lesen konnten und zum großen Teil mehrere Sprachen sprechen konnten, macht euch das bewusst, wenn von den Juden im NT ist, dass die 2 Sprachen, 3 Sprachen, vielleicht sogar 4 Sprachen, wenn noch Lateinisch dazukommen ist, sprechen konnten. Aber die Griechen kannten Griechisch in der Regel. Und sie konnten zum großen Teil nicht lesen und schreiben. Deshalb hat das, was die Apostel sagen, so eine hohe Bedeutung und Autorität. Und indem Paulus diese Gemeinde an sich bindet, bindet er sie an das Wort des Herrn. Tut das Wort. Damit ist unsere Konsequenz gefragt. Glaube muss sich im Alltag bewähren. Es ist gut, wenn wir uns tief eingraben in das Wort des Herrn, in die Heilige Schrift. Und genauso gut ist, wenn wir dann umsetzen, was wir dort erkannt haben. Die erste Leitfrage war, was tut die Gemeinde, was soll sie tun? Beten, preisen, das Wort des Herrn tun. Die zweite Leitfrage, was tut der Herr? Wo darf die Gemeinde passiv bleiben und genießen, was er für sie tut? Und ihr werdet sehen, das ist viel mehr, was der Herr tut. Erstens, das Wort läuft. Ich habe es schon gesagt, selbstwirksam. Das ist eine einzigartige Formulierung in der ganzen Bibel. Das Wort des Herrn läuft. Ist doch unglaublich. Normalerweise stehen Worte ja da und pflegen nicht zu laufen. Aber Paulus sagt, das Wort läuft. Paulus fordert die Gemeinde nie auf, das Wort zu verkünden, die Botschaft zu verbreiten. Er sagt, das geschieht schon, das macht sie von selbst. Was ihr tun müsst, ist preisen. Das Wort des Herrn läuft, es ist gar nicht aufzuhalten, dafür sorgt er selbst. Es gibt diese Formulierung nur ein einziges Mal in der Bibel, ähnliche Formulierungen öfter. Besonders schön finde ich im Alten Testament, Jesaja 55, Vers 11, da sagt Gott durch den Mund des Propheten, das Wort, das aus meinem Mund geht, wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun. Also das Wort wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das Wort macht es selbst, wozu es geschickt ist. Ich erwähne ja ganz oft hier das schöne Bild von Dietrich Bonhoeffer, das dem nahe kommt. Dietrich Bonhoeffer sagt, in der Predigt geht Christus in seinem Wort durch die Gemeinde. Und er sagt, stellt euch das richtig bildlich vor, dass Jesus Christus durch die Reihen geht. Und manchen weckt er auf, dass er nicht einschläft. Manchen nimmt er in den Arm und tröstet ihn, der das braucht. Manchen ermahnt er, manchen rüttelt er wach. Das Wort, Jesus Christus ist ja das Wort, Johannes 1, Vers 1. Das Wort, das Fleisch ist, geht durch die Reihen und spricht mit euch. Denkt daran, wenn ihr eine Predigt hört. Es kommt nicht an auf den, der da vorne steht. Christus geht zu euch und spricht mit euch in der Predigt. Das war das Erste, was der Herr tut für uns. Das Wort, und das dürft ihr doppeldeutig verstehen, das Wort ist Christus, das Wort ist die Heilige Schrift, ist selbstwirksam, es läuft. Das Zweite, der Herr stärkt und bewahrt vor dem Bösen. Nicht wir müssen kämpfen gegen das Böse, damit werden wir überfordert, er tut es. Er stärkt und bewahrt vor dem Bösen. Und damals in Thessaloniki war ganz schön viel los und das Böse hat mächtig gewütet. Das Wort, das die Gemeinde preisen soll, mit Dankbarkeit annehmen soll, dieses Wort wird von den relevanten gesellschaftlichen Gruppen dieser griechischen Stadt abgelehnt. Sie fürchten um die kulturelle Identität ihrer Stadt, wenn da jetzt plötzlich solche neuen Leute sind mit neuen Lehren, fremde Sitten verbreiten, die aus Asien eingeführt werden. Was soll aus Asien schon Gutes kommen? Von Multikulti halten sie nicht viel. Thessaloniki soll griechisch bleiben. Und die Juden fürchten ebenso um ihre kulturelle und religiöse Identität, die von dieser neuen Gruppe bedroht wird. Beide gesellschaftlich starken Gruppen, die Griechen und die Juden, reagieren massiv und feindselig auf die neue Gemeinde. Paulus soll gelyncht werden. Man verabredet sich, plant ihn umzubringen. Deshalb bringen einige Brüder dieser Gemeinde ihn heimlich aus der Stadt, bevor dieser Plan verwirklicht werden kann. Deshalb spricht Paulus von falschen und bösen Menschen. Er hat ja sich nichts strafrechtlich Relevantes vorzuwerfen. Trotzdem wollen sie ihn umbringen. Als Paulus noch da war, zog er alle Pfeile auf sich. Aber dann war er gegangen. Und dann stand die ganze Gemeinde im Kreuzfeuer. Auch diejenigen, die schon erwähnten Babychristen, die damit eigentlich schlecht umgehen konnten. Sie hatten keine Schonzeit, um erst noch in Ruhe erwachsen zu werden. Sie standen gleich massiv unter Angriffen. Und deshalb ist es wichtig, dass sie hören, der Herr selbst stärkt und bewahrt euch vor dem Bösen. Ihr müsst nicht aus eigener Kraft stark sein, versucht das gar nicht. Er ist eure Stärke, er bewahrt euch, er bewacht euch, er macht euch fest. Jedem von euch, liebe DBZ-Gemeinde, gilt diese Zusage, auch wenn niemand, wahrscheinlich, also nehme ich mal an, euch direkt lynchen möchte. Auch ihr steht unter Angriffen und er stärkt und er bewahrt euch vor dem Bösen. Habt keine Angst, macht euch keine Sorgen. Er sorgt für eure Festigkeit, auch wenn ihr euch selbst noch etwas wackelig auf den Beinen fühlt. Er tut es. Das Dritte, was der Herr tut für seine Gemeinde. Der Herr richtet eure Herzen aus auf die Liebe und auf die Geduld Christi. Geduld ist angesagt, aus vielerlei Gründen. Ein Christenleben besteht in Geduld. Schon deshalb, weil der Herr ja immer noch nicht wiedergekommen ist, obwohl er es ja zugesagt hat. Aber auch, weil das Wohlwollen gegenüber Christen schwindet in unserer Gesellschaft. Während sich unsere Gesellschaft hütet, jüdischen oder islamischen Gläubigen auf die Füße zu treten, schwinden die Hemmungen, Spott und Ton auf das zu ergießen, was uns heilig ist. Das befremdet, das tut manchmal weh, aber es ist wenig im Vergleich zu dem, was die damalige Gemeinde dulden musste. Im römischen Weltreich hatte man den Christen weltumspannend für damalige Verhältnisse den Kampf angesagt. Und viele Christen heute müssen viel mehr dulden als wir. Die schon erwähnten Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Wie gut zu wissen, dass wir dieses Dulden nicht alleine schaffen müssen. Der Herr richtet unsere Herzen aus auf die Liebe und auf die Geduld Christi. Er richtet aus, das heißt, er justiert. Er gibt uns all das ins Herz, was wir brauchen, um unser Leben als Christen in dieser Welt bestehen zu können. Wir müssen ihm nur unser Herz hinhalten. Dann tut er all das, was notwendig ist. Aber wir müssen es tun, ihm unser Herz geben. Erst dann kann er darin wirken, daran arbeiten, unser Herz ausrichten auf die Liebe und Geduld Christi. Das waren die Verben. Ich wiederhole nochmal das Zweite, was der Herr für uns tut. Der Herr sorgt dafür, dass sein Wort läuft. Der Herr stärkt und bewahrt uns vor dem Bösen und errichtet unsere Herzen aus. Das waren die Verben und sie haben uns den Text erschlossen. Wir haben gesehen, wozu wir beauftragt sind und wir haben auch gesehen, wozu wir nicht beauftragt sind, was wir nicht tun müssen, was Gott für uns tut. Und das wird überdeutlich in der Schlussbemerkung dieser Predigt, wo wir die Verben sein lassen und uns dem Teilvers zuwenden, den wir noch nicht bedacht haben, der aber Motto dieses fünften Sonntags nach Trinitatis ist. Der Herr ist treu. Dieser Teilvers steht genau in der Mitte des Textes. Eigentlich ist er Überschrift und eigentlich ist er Ziel des ganzen Textes, auf das alles hinausläuft. Der Herr ist treu. Treue ist einer der wichtigsten Werte. Umfragen unter Jugendlichen ergeben immer wieder, dass für Jugendliche Treue ganz wichtig ist, ein Fundament ihres Lebens. Sie leben davon, dass ihre Eltern treu sind, sich um sie kümmern, sie ernähren. Auch für Paare ist Treue wichtig. Bei Umfragen unter Brautpaaren, wie bei der Ludwigshafener Traumesse, werden Umfragen gemacht am Stand der Kirchen zum Thema Ehe. Und da landet die Treue als Wert regelmäßig als Nummer eins. Wir fordern Treue, wir erwarten Treue, wir alle leben von Treue. Aber in der Wirklichkeit, die wir erleben, ist es nicht so weit her mit der Treue. Evolutionsbiologen sagen, Monogamie ist nicht natürlich und ein kultureller Wert, der sich mit der Kultur auch wandeln kann. Wir haben von Kindheit an ein Bedürfnis nach treuen Beziehungen und wir erleben immer wieder, dass die scheitern. Wie gut, dass Gott es uns ganz klar in seinem Wort immer wieder sagt, ich bin treu. Oder wie hier Paulus, der Herr ist treu. Lasst uns einen Blick in die Bibel werfen. Schon zu Beginn der Bibel im 5. Buch Mose wird Gott der treue Gott genannt. Damit wird Israel die Gewissheit gegeben, dass ihm keine launische Übermacht gegenübersteht, die tut, was sie will. Die Religionen der Völker im Umfeld Israels, die hatten solche Gottheiten. Die konnten sich nicht darauf verlassen, dass ihre Gottheit es mit ihnen gut meint. Deswegen mussten die immer wieder besänftigen. Aber Gott stellt sich vor, schon zu Beginn als der treue Gott. Unser Gott hat sich an sein Wort gebunden und er sagt, ich bin treu. Da können wir ihn behaften. Du hast es gesagt, also sei es auch. Habt ihr je so mit Gott gebetet, dass ihr sagt, du hast versprochen in deinem Wort, du hast mir diese Verheißung gegeben, also tu es auch? Er möchte, dass ihr ihn packt bei seinen Verheißungen. Er hat sich festgelegt. Legt ihr nun ruhig ihn fest. Gottes Volk läuft im Alten Testament immer wieder seinem Gott davon, aber er ist und bleibt treu. Im Neuen Testament fragt Paulus, einige von euch waren nicht treu. Aber was liegt's daran? Was macht es? Sollte eure Untreue Gottes Treue aufheben? Weil Paulus überzeugt ist, dass Gott bei seinen Zusagen, seinen Verheißungen bleibt, gibt er auch Israel nicht verloren. Und Treue ist auch eine Eigenschaft Jesu. Der Herr ist treu, heißt es. Und damit ist im Predigtext Jesus gemeint. Weil er treu ist, wird er seine Verheißungen erfüllen. Auch wenn um uns alles wankt. Auch wenn wir erleben, dass Eltern sich nicht kümmern, Ehepaare getrennte Wege gehen, dass Kinder im Alter nicht nach uns fragen, dass Freunde, die uns wichtig waren, sich einfach nicht mehr bei uns melden. Er ist treu. Darauf können wir uns verlassen. Und deshalb beginnen viele biblischen Gebete damit, dass Gott der treue Gott genannt wird und seine Treue angerufen wird. Gebete halten Gott seine Treue, seine Verheißung, treu zu sein, vor und bitten ihn, dass er sie erfüllt. Packt Gott bei seinen Verheißungen, auch als Gemeinde. Für dich, liebe DBZ-Gemeinde, gilt, er hat es verheißen, dass er treu zu seiner Gemeinde steht. Nimm das in Anspruch, baue darauf. Sein Wort sagt, das ist für mich die schönste Verheißung für eine Gemeinde, dass selbst die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen können. Ob mit oder ob ohne Pfarrer, ihr habt ihn, ihr habt seine Treue, seine Verheißung. Es geht um euch, um die Gemeinde, euch gilt die Verheißung. Seid Träger der Verheißung, euch gilt sie. Es gibt einen, auf den ihr euch wirklich verlassen könnt, einen soliden Fels in eurem Leben. Nehmt das in Anspruch. In Jesu Namen. Amen.